Herzlich willkommen zu Follow the White Rabbit, dem Link11 IT Security Podcast. Wir entführen euch in den digitalen Kaninchenbau der Cybersecurity. In unserem Podcast geht es um mehr als nur um Bits und Bytes. Wir tauchen ein in Themen wie Netzwerksicherheit, Webschutz und Performance, über Angriffsarten und deren Abwehr mit Automatisierung und künstlicher Intelligenz, bis hin zu regulatorischen Auswirkungen auf Unternehmen, Plattformen und Behörden. Aktuell, fundiert und persönlich. Also lasst euch mitnehmen auf eine spannende Reise, um die gar nicht so dunkle Welt der Cybersecurity zu entdecken. Bleibt dran und viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the White Rabbit, dem Link11 IT Security Podcast. Ich bin Lisa Fröhlich, Unternehmenssprecherin bei Link11 und darf euch auch heute wieder in die Tiefen des Kaninchenbaus Cybersicherheit begleiten. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Es wartet heute ein wirklich spannendes Thema auf euch, Red Teaming. Was genau das ist und wie es sich von klassischen Penetrationstests oder Whitehead-Hacking unterscheidet und welche spannenden Aufgaben es mit sich bringt, kläre ich mit meiner heutigen Gästin, Sarah Mader. Sarah habe ich auf der Cyberwomen im September 2024 kennengelernt und erlebt. Sie hat ein Beispiel in einem Vortrag aus ihrem Berufsalltag geschildert und ich habe total fasziniert zugehört und dachte, das ist schon eher so ein Mission Impossible Job und war total fasziniert, was das Red Teaming so alles mit sich bringt. Und doch, bevor wir jetzt mehr über Sarahs unmögliche Missionen erfahren, darf sie sich euch erstmal vorstellen. Liebe Sarah, schön, dass du da bist. Das freut mich, dass du dir Zeit nimmst. Stell dich doch bitte kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor.
Ja, hallo, mein Name ist Sarah Mader. Ich bin inzwischen seit einigen Jahren in der IT-Sicherheit am Arbeiten, seit einigen Jahren auch in der Offensive Security. Da habe ich erst im Penetration Testing angefangen. Und bin seit jetzt doch längerer Zeit schon im Red Team angesiedelt, arbeite aktuell bei Enviso Security und ja.
Jetzt hast du ja schon das Red Teaming angesprochen und hast gesagt, dass du vorher im Bereich Penetrationstest warst. Das heißt, zwischen diesen beiden Dingen gibt es einen Unterschied. Kannst du denn einfach erklären, was genau ist denn Red Teaming? Welches Ziel wird damit verfolgt und worin unterscheidet sich das zu einem gegebenenfalls normalen Penetrationstest?
Gerne. Also denke, der größte Unterschied zwischen einem Red Team und einem Penetrationstest ist, dass man einmal einen sehr unterschiedlichen Scope hat und auch das Ziel, das man quasi mit dem Test erreichen möchte. Da ist zum einen beim Red Team sehr wichtig, dass man so eine gesamte Sichtweise hat auf die Infrastruktur und auch auf die Prozesse im Unternehmen. Das heißt, man testet nicht nur auf technische Schwachstellen und Fähigkeiten, wie jetzt beispielsweise ein Penetrationstest, sondern guckt auch, wie viel sieht denn das Blue Team, wenn so ein Angriff durchgeführt wird und wie sind denn die Reaktionen von Menschen und generell, wie werden Prozesse eingehalten? Man versucht quasi in einem Red Team einen echten Angriff zu simulieren. In einem Penetrationstest ist man einfach sehr eingeschränkt und möchte einfach ein spezifisches System auf Schwachstellen überprüfen. Genau, das sind so die wesentlichsten Unterschiede.
Ja, also das heißt, im Grunde ist so ein Red Team dafür da, eine IT-Sicherheitsstrategie oder das IT-Sicherheitsbollwerk eines Unternehmens auf Herz und Nieren zu prüfen in seiner Gesamtheit. Also wie du schon gesagt hast, es geht nicht darum, beispielsweise die Firewall zu testen, um zu schauen, welche Schwachstellen hat meine Firewall oder welche Schwachstellen hat beispielsweise mein DDoS-Schutz. Das bedeutet, dass das Red Team immer sich auch, und das hast du so schön gesagt, die Menschen anguckt. Wie sieht denn dann dein Alltag im Red Team aus, wenn sozusagen so viele verschiedene Aufgaben anfallen? Und welche konkreten Aufgaben gehören denn dazu? Oder gibt es vielleicht ein paar typische Szenarien, die du durchspielst oder die ihr im Team durchspielt, die du uns mal schildern könntest?
Genau, also generell ist so ein Assessment, so ein Red Team meistens aufgeteilt in drei Phasen. Das ist einmal Initial Access, also der initiale Zugriff, wie komme ich überhaupt in die Infrastruktur, ins Netzwerk. Dann geht es weiter mit der Ausbreitung im Netzwerk, also einmal Suchen und Finden von Zielen und final dann eben Aktionen, die eben belegen, dass man quasi die zuvor definierten Objectives, also die Ziele, auch erreichen kann. Solche Objectives sind meist oder sind wichtige Komponenten von so einer Firma, also entweder wichtige Ressourcen, wichtige Systeme, die Fortführung des Unternehmens einfach essentiell sind oder die eben einen besonders hohen Schutzbedarf haben. Die definiert man im Vornherein mit dem Kunden und versucht dann eben innerhalb dieser Phasen, die zu erreichen. Am Anfang ist eben Initial Access, da sind meistens mehrere Szenarien oder gibt es unterschiedliche Szenarien, die da definiert sind. Das sind dann Szenarien wie zum Beispiel Phishing oder eben Physical Access, wie in dem Cyberwoman Talk. Kann aber auch ganz einfach sein, dass man sagt, man geht von einem Assumed Breach aus, also dass einfach ein Zugriff stattgefunden hat, also ein Hacker hat es einfach irgendwie ins Netzwerk geschafft.
Okay.
Und dann bekommt man entsprechend die Möglichkeit, direkt im Netzwerk anzufangen, um eben einfach zu sehen, wie weit würde derjenige denn an der Stelle kommen und was könnte man dort eben erreichen.
Jetzt ist es ja so, dass ich mich da jetzt auch schon mit mehreren Leuten unterhalten habe auf verschiedenen Veranstaltungen, die in dem Bereich auch so ein bisschen Awareness-Trainings unterwegs sind und auch immer so ein bisschen auch darauf aufmerksam machen, wie leicht es beispielsweise ist, in Unternehmen reinzukommen. Und das ist ja im Grunde auch Teil deines Jobs. Du hast die Physical Assessments angesprochen und hattest ja auch in dem Cyber Women Talk genau so ein Beispiel dargestellt. Ich hatte jetzt einen Fall, da kam jemand auf eine Veranstaltung und hatte quasi Lieferando-Klamotten an und hatte zwei Lieferando-Pizza-Taschen dabei und hat gesagt, naja, ich habe mir das Zeug im Internet bestellt und komme so getarnt als Lieferando-Bote eigentlich relativ leicht in Unternehmen rein. Kannst du nochmal auf das konkrete Beispiel von der Cyberwoman eingehen? Was genau war denn da sozusagen euer Ziel? Was genau war die Aufgabe? Und habt ihr es tatsächlich geschafft, die Aufgabe erfolgreich abzuschließen?
Also wenn wir jetzt nochmal das auf dieses spezifische Beispiel anwenden wollen, da war ja quasi ein Red Team mit Fokus auf Operational Technology. Das heißt, wir haben uns da als Objective war quasi dann definiert, dass wir eben irgendwie an das Kontrollnetzwerk des Unternehmens kommen möchten, also in die Netzwerksegmente, wo man eben tatsächlich Zugriff auf physische Kontrollelemente hat. Und als initialer Angriffsvektor wurde eben ein physisches Assessment angefordert. So ein physisches Assessment ist meistens nicht so lang, es ist so um roundabout, also ungefähr eine Woche lang. Das heißt, es ist eine relativ intensive Veranstaltung. Man tut im besten Fall vornherein einfach schon ein bisschen OSINT, also Open Source Intelligence, nutzen, um einfach herauszufinden, wie sieht es denn vor Ort aus, welche Sicherheitsvorkehrungen wurden da installiert, Kameras, irgendwelche Sensoren an Zäunen beispielsweise und gibt es irgendwelche Indikatoren, welche Zulieferer da zum Beispiel eingesetzt werden, wer betritt denn normalerweise das Gelände, wer darf das betreten, genau welche Firmen sind da involviert. Damit geht man da eben vor Ort, schaut sich das dann nochmal vor Ort an, was meistens nochmal so ein bisschen anders aussieht, als man das vielleicht online irgendwie ermittelt hat. Und überlegt sich eben, auf welchem Wege man quasi in das Unternehmen kommen kann, also wie man auf das Gelände kommen kann und dort eben auch seine Ziele erreichen kann. In dem Beispiel haben wir uns aufgrund von relativ starken physischen Sicherheitsvorkehrungen dafür entschieden, dass wir es mit Social Engineering probieren. Genau, haben dann uns quasi als Putzdienst getarnt, an den Eingang das Gelände, an die Pforte gestellt, geklingelt, einmal angemerkt, dass wir doch verputzt sind, dass wir gerne rein wollen würden, wurden tatsächlich auch reingelassen und konnten so erstmal die erste Hürde, also den Zaun überwinden. Dann gibt es natürlich noch weitere Einschränkungen vor Ort. Das heißt, es ist jetzt noch nicht damit getan, dass sobald man auf dem Gelände ist, dass man sämtliche Räume erreichen kann. Im besten Fall sind ja kritische Räume wie Serverräume oder eben der Control Room einfach
abgeschottet,
abgesperrt, genau, durch irgendwelche ID-basierten Zugangssysteme.
Ja.
Das war auch in unserem Fall der Fall. Nachdem wir zwar Zugang zu relativ vielen Büros und Räumlichkeiten hatten, haben wir trotzdem keine Möglichkeit gefunden, diese letzte Hürde zu umgehen und haben dann weiter einfach Social Engineering angewandt und gesagt, ja, okay, dann fragen wir jetzt einfach einen Mitarbeiter, ob er uns die Tür öffnen kann, damit wir dort drin putzen können. Das hat tatsächlich funktioniert. Das heißt, das physische Assessment war dann erfolgreich. Das war dann quasi die erste Phase von dem Projekt. In der weiteren Phase geht es dann darum, okay, wir haben quasi nachgewiesen, wir könnten als Angreifer theoretisch reinkommen. Und wie geht es dann weiter? In dem Fall haben wir dann ein Netzwerkimplantat installiert. Also es ist gerne mal einfach ein Raspberry Pi, der quasi in der Lage ist, nach Hause zu funken. Und uns quasi die Möglichkeit gibt, per Remote eben auf dieses Netzwerk zuzugreifen. Das ist alles in einem sicheren Setup, dass da sonst keiner rankommen kann natürlich, ist natürlich extrem wichtig. Und dann geht es eben mit der Aufklärungs-, also der Reconnaissance-Phase los. Das ist meistens die längste Phase im Projekt, weil man natürlich erstmal lernen muss, die Infrastruktur aussieht, was sind da für Systeme installiert, welche Protokolle werden benutzt, wer kommuniziert da mit wem. In einem generischen oder in einem normalen IT-Red-Team hat man natürlich extrem viele Knowledge Bases, SharePoint, irgendwelche Shares, auf die man vielleicht zugreifen kann, ohne Berechtigung oder mit vielleicht Berechtigungen, die man schon gefunden hat, und versucht dann eben zu verstehen, einmal wie das Netzwerk und die Infrastruktur, wie das alles funktioniert, was wo angebracht ist, wo finde ich denn meine Zielsysteme. In unserem Beispielszenario jetzt haben wir vor allem, nachdem wir da ja schon relativ nah an dem Trollnetzwerk waren, erstmal sehr passiv gelauscht und versucht zu lernen, wer kommuniziert da mit was und welche Protokolle werden benutzt. Und dann kann man eben auch schon anhand von MAC-Adressen zum Beispiel erkennen, was für Hersteller da im Einsatz sind und abhängig davon schon tatsächlich relativ viel ableiten, welche Systeme da verwendet werden oder welche IP-Adresse zu welchem System zum Beispiel gehören. Wir haben dann erkannt, okay, gibt es einen Share, mit dem relativ häufig kommuniziert wird, beziehungsweise der sich relativ häufig im Netzwerk bemerkbar macht. Das ist natürlich dann interessant. Auf den konnten wir da tatsächlich auch ohne Zugangsdaten zugreifen und haben da recht interessante Informationen gefunden, die uns dann geholfen haben, letztendlich per RDP auf weitere Systeme zuzugreifen.
Das heißt, ihr bewegt euch quasi im Red Team entlang der sogenannten Cyber Kill Chain, aber ihr spielt jetzt nicht die komplette nicht das komplette Angriffsszenario durch, oder geht ihr tatsächlich die einzelnen Schritte der Cyber Kill Chain durch?
Die gesamte Kette, da gibt es ja unterschiedlichste Techniken, die da tatsächlich benutzt werden können. Alle werden natürlich nicht eingesetzt. Manchmal werden bestimmte Techniken angefragt, tatsächlich auch vom Kunden. Das kann dann in einem vorher definierten Rahmen tatsächlich auch ausgemacht worden sein. Genau.
Ja, spannend auf jeden Fall. Was mich ja in deinem Vortrag und jetzt auch so fasziniert hat, ist einfach so diese Tatsache, dass du mit Social Engineering ziemlich weit kommst. Und ja, ich glaube, das hat einfach auch was damit zu tun, dass der Mensch vielleicht ja auch so ein Herdentier ist. Und wenn ich einem anderen Menschen irgendwie auf dem Gang begegne, der offensichtlich für mich auf den ersten Blick zur vermeintlichen Putzkolonne gehört und der mich nett anlächelt und mich freundlich fragt, dann habe ich ja zumindest aus dem Bauch raus, wenn das vielleicht auch ein vermeintlich übliches so ein Szenario ist, also dass vielleicht auch häufiger da einfach die Putzleute unterwegs sind oder einfach relativ offen damit umgegangen wird, dann kann ich ja sozusagen als vermeintliches Opfer schon auch, ich wittere ja nicht bei jedem Menschen per se, dass er mir was Böses will. Und wie gesagt, wenn ein Mensch auf mich zukommt, mich anlächelt und mich freundlich was fragt, dann gehe ich ja schon mal so davon aus, außer ich bin sehr paranoid, dass das eigentlich kein Grund zur Sorge ist. Begegnet euch sowas häufiger? Also dass jetzt in dem Fall mit Social Engineering so gut funktioniert? Oder hattet ihr auch schon Fälle, wo eure besten Social Engineering-Ideen auch nach hinten losgegangen sind oder ihr keinen Erfolg hattet, wenn es um solche Assessments ging?
Durchaus. Also unterschiedliche Aspekte, die bei diesem Social Engineering da zu tragen kommen. Generell sind Menschen immer in den meisten Fällen eigentlich hilfsbereit. Man will auch eigentlich keinen Ärger produzieren, das heißt, man möchte eigentlich auch nicht in so eine Konfliktsituation reinkommen, das heißt, jemanden etwas verwehren, sagen, nee, du darfst jetzt nicht rein, bitte gehen Sie, ich sehe Ihren Ausweis nicht, obwohl das vielleicht richtig wäre. Es ist halt wichtig, im Kopf zu behalten, dass es halt meistens definierte Prozesse gibt oder Verfahren, wie man eben umgehen soll. Also in diesem Beispiel war es halt so, dass eigentlich jeder, der auf dieses Gelände gekommen ist, auch eine ID-Karte hatte, die ihm einfach den Zugriff auf alle Räumlichkeiten ermöglicht hat, zu dem der oder diejenige einfach Zugriff haben sollte. Und dementsprechend ist die Frage, ob einem jemand etwas aufsperren kann, per se einfach schon mal falsch, weil wenn ich mir selber das nicht öffnen kann, ist das schon etwas, wo Alarmsignale, sage ich mal,
ein Hinweis auf aufkommen. Hier stimmt genau. Was nicht.
Da stimmt vielleicht was nicht. Gut, vielleicht hat man die Karte mal vergessen, aber da muss man zumindest einmal nachfragen, wo denn die Gründe sind und das ein bisschen vielleicht in Frage stellen, beziehungsweise dann nochmal bei anderen Stellen nachfragen, ob das jetzt wirklich der oder diejenige ist, die da in diese Räumlichkeiten darf. Das ist eben ganz wichtig. Generell habe ich schon auch erlebt, dass es durchaus Leute gibt, die genau das tun. Die eben sagen, es tut mir zwar leid, die bleiben da auch freundlich, man muss ja nicht unfreundlich werden, sondern die bleiben auch freundlich, sagen aber relativ strikt so, es tut mir leid, das ist leider definiert, das ist aus Sicherheitsgründen, genau, das versteht man ja sicherlich und dementsprechend kann ich euch leider hier nicht reinlassen. Das passiert durchaus. In solchen Fällen, wenn wir das jetzt machen, einen Test, versucht man natürlich undercover zu bleiben. Das heißt, ist man auch freundlich, geht dann, sagt, das kann man natürlich nachvollziehen. Und versucht eben nicht so dieses Last Resort, das man da hat. Man hat ja immer noch so ein Get-Out-of-Jail-Letter dabei, der quasi die Erlaubnis ist von einer entsprechend autorisierten Stelle im Unternehmen, wo quasi bestätigt ist, dass man eben versuchen darf einzubrechen. Das ist so das letzte Mittel, wenn jetzt quasi man tatsächlich aufwiegen würde, damit dann niemand die Polizei rufen muss, dass man sagen kann, okay, hier, nee, wir dürfen das, ruf doch bitte bei dem oder derjenigen an und die können das dann bestätigen.
Mhm. Das ist auf jeden Fall spannend. Also würde ich jetzt mal aus dem, was du gerade geschildert hast, schließen. Das ist eigentlich auch eine schöne Überleitung zu meiner nächsten Frage, welche Fähigkeiten man mitbringen muss, um erfolgreich in einem Red Team arbeiten zu können und welche Soft Skills da besonders wichtig sind. Auf jeden Fall würde ich jetzt mal aus dem Bauch raus sagen, man braucht eine gute Menschenkenntnis, um eben einzuschätzen. Und man braucht vielleicht auch eine Spontanität, um auf gewisse Situationen entsprechend zu reagieren. Kreativität ist sicherlich auch ein Thema. Was gibt's denn noch für Soft Skills oder was gibt's denn noch für Fähigkeiten, die jemand mitbringen muss, der sagt, hey, Red Teaming finde ich spannend. Ich bin schon länger in der IT-Sicherheit unterwegs und würde gerne mal was Neues ausprobieren. Vielleicht ist das ja was. Und das hast du ja auch geschildert. Es sind ja nicht nur diese quasi physischen Assessments, wo man irgendwo eine OT-Technik oder eben an bestimmte Kontrollsysteme von Anlagen etc. pp. Rankommen kann, sondern es ist ja auch noch viel im technischen Bereich, den ihr testet und einfach die Systeme oder Prozesse, die ihr auf den Prüfstand stellt. Wie gesagt, welche Fähigkeiten muss man mitbringen, deiner Meinung nach?
Also auf jeden Fall, ja, Kreativität ist natürlich super wichtig. Ich glaube, diverse Probleme, Lösungskompetenz ist auch einfach relevant, weil einfach immer wieder in diesen während des Assessments, während des Tests einfach Probleme auftreten, Dinge funktionieren nicht wie erwartet. Man wird angesprochen von Personen, die man nicht erwartet hat. Das ist jetzt sehr spezifisch auf dieses physische Assessment, aber gerade auch viel Technisches. Es gibt halt extrem viel Tools, es gibt extrem viel potenzielle Schwachstellen, die man eben erkennen muss. Und das ist nicht alles so ein Playbook, das man einfach immer abspielen kann, sondern da passiert gerne auch mal was, was unerwartet ist. Und da muss man eben schauen, wie geht man damit um? Wie löst man das Problem? Was steckt dahinter? Muss dann eben auch geduldig sein und nicht zu schnell aufgeben, weil es halt doch ein längerer Prozess ist und zeitweise dauert das bis zum Ende des Assessments, bis man dann tatsächlich doch noch seine Ziele erreicht. Aber dafür darf man sich natürlich nicht zu schnell abschrecken lassen. Technisches Wissen ist natürlich super relevant. Man hat mit extrem vielen verschiedenen Systemen und Technologien zu tun. Je mehr man dafür kennt, desto besser. Das verändert sich ja auch laufend in der IT. Das heißt, es kommen neue Technologien laufend dazu. Ja. Das heißt, man muss auch wirklich dauerhaft dranbleiben. Man muss schon auch den Willen haben, dauerhaft zu lernen, damit man eben am Ball bleibt und eben mit den neuesten Technologien, neuesten Schwachstellen vertraut ist und die dann auch einsetzen kann und parat hat. Und abseits davon, es ist ja nicht nur technisch, sondern es ist ja auch viel Organisatorisches, was da anfällt. Das heißt, man hat viel Kommunikation mit dem Kunden, ist auch extrem wichtig, weil man ja im Zweifelsfall mit kritischen Komponenten interagiert. Das ist alles Produktivsystem. Ist nicht wie bei einem Penetration-Test zum Beispiel, wo man einfach mal der Testumgebung testen darf und wenn die dann kaputt ist, dann ist das halt so.
Ja, das echtes Leben sozusagen.
Genau, das heißt, extrem wichtig, mit dem Kunden da eng zu kommunizieren. Was kann man machen, was kann man nicht machen, aber auch natürlich Team, dass man eben als Team zusammen ist, ja ein Red Team, das heißt, man arbeitet meistens mit mehreren Leuten an so einem Projekt, dass man eben Informationen austauscht, dass man Arbeit nicht doppelt macht, das ist, glaube ich.
Das klingt auf jeden Fall sehr vielfältig und sehr, sehr spannend, weil ich glaube, es ist natürlich auch so ein bisschen dieses Thema, wie kann ich hartnäckig dranbleiben, rechtzeitig um die Ecke denken, wie du gesagt hast. Ich werde immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt, die ich auch quasi mit einer gewissen Persistenz, mit einer gewissen Konsistenz einfach vielleicht auch einer stoischen Ruhe durchziehen muss. Und gerade so dieses Thema, was du am Ende gesagt hast, wir sind eigentlich ein Team und wir arbeiten zusammen. Also es kann ja auch nicht jeder, ja, es gibt vielleicht auch den einzelnen Whitehead-Hacker, der das macht und vielleicht irgendwo eine sogenannte Schwachstelle entdeckt und dann eben über ein Bug-Bounty-Programm sozusagen da sein Geld verdient. Aber im Großen und Ganzen geht es ja beim Red-Teaming ja vor allen Dingen darum, quasi, und das haben wir ja am Anfang gesagt, diese ganze IT-Strategie oder die ganze IT-Sicherheitsstrategie mal auf den Prüfstand zu stellen und zu gucken, okay, wo sind denn gegebenenfalls vielleicht auch Prozesse, an die ich vielleicht gar nicht gedacht habe, dass es potenzielle Schwachstellen sein können, weil ihr eben nicht nur die technische Ebene im Blick habt, sondern eben auch eine menschliche Komponente mit einfließen lasst und eben auch guckt, was will denn mein Auftraggeber, was will denn eigentlich das Unternehmen, was soll denn am Ende des Tages getestet werden. Das heißt, Red Teaming, und das hast du ganz schön erklärt, beinhaltet ja die auch simulierte Angriffe. Also ihr habt dann am Ende des Tages, egal ob das jetzt ein physisches Assessment ist oder eben ein technisches Assessment, ihr habt am Ende des Tages einen Auftrag von eurem Kunden, der eure Arbeit und euer Vorgehen legitimiert. Wie ist es denn mit Herausforderungen, wenn es um ethische Themen beispielsweise geht oder um Compliance-Themen? Und gibt es eigentlich Grenzen? Und wenn ja, wo sind die möglicherweise, oder ist das immer eine sehr, sehr individuell mit dem Kunden abgestimmtes Terrain, sage ich mal?
Es gibt natürlich die Sachen, die mit dem Kunden abgestimmt sind. Da ist auch ganz viel Compliance natürlich wichtig. Aber abseits davon haben wir natürlich auch unseren eigenen moralischen Kompass. Und ganz klar, dass es diverse Dinge gibt, die einfach No-Go sind. Beispielsweise bei Phishing auf schlimmsten Fall Erpressung oder Bestechung oder irgendwas dergleichen oder für den sozialen Vektor da zurückzugreifen, natürlich absolut nicht akzeptabel und auch nichts, was wir machen. Auch generell versuchen wir natürlich, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Phishing-Kampagne zu machen, dass irgendwie da jetzt keine lebensrelevanten Dinge irgendwie zu verwenden, sondern schon irgendwie in dem Rahmen zu bleiben, okay, hier gibt es vielleicht ein Gewinnspiel oder da ist jetzt irgendwie, da ist die Anmeldung für irgendeine Firmenfeier. Also schon in einem moralisch einfach korrekten Rahmen auch zu bleiben, weil es durchaus wichtig ist. Ein weiteres großes Thema ist dann natürlich auch, wir sind ja da auf produktiven Systemen unterwegs. Das heißt, wir sind auch auf Rechnern unterwegs, die tatsächlich von Menschen benutzt werden. Die dürfen nicht zwangsmäßig immer auch für den privaten Zweck benutzt werden, werden manchmal trotzdem dafür verwendet. Und dann ist natürlich ganz wichtig, dass man da nicht einfach irgendwie irgendwelchen privaten Daten rumstöbert, ohne dass es jeglichen Grund hat. Also das ist so oder so nur nach Absprache möglich und wird auch generell nur gemacht, wenn es überhaupt notwendig ist. Also es gibt in den meisten Fällen wenig Gründe, persönliche E-Mails oder ja alle E-Mails zu durchwühlen. Kann in Einzelfällen natürlich interessant sein, wenn da Passwörter verschickt werden oder dergleichen, aber da muss man natürlich immer abwägen und das auch entsprechend abklären, ob das jetzt okay
Teil der Aufgabe ist. Ja, genau. Es kommt ja auch immer drauf an. Also wie gesagt, deswegen sage ich ja, das hat mich so fasziniert an deinen Schilderungen, dass es ja auch schon so ein bisschen Mission Impossible irgendwie like ist. Also ich habe mir das dann so vorgestellt, naja, man braucht ja auch vielleicht auch so eine gewisse kriminelle Ader oder zumindest ein gewisses kriminelles Talent oder wie auch immer man das nennen will, weil ich muss ja vor allem auch auf gegebenenfalls total abwegige Ideen kommen. Am Ende des Tages ist es ja entscheidend, auch wenn es darum geht, quasi Cyberangriffe zu simulieren auf oder überhaupt Angriffe auf kritische Infrastrukturen oder du hast jetzt die Operational Technologie genannt, also auf irgendwelche Anlagen oder Kontrollsysteme etc. pp., dann muss ich mir ja vorstellen, A, wie komme ich dahin? B, warum will ich dahin? Und das ist ja oft so das, was in Filmen irgendwie so, dann sitzen die da um irgendeinen Tisch rum, haben dann ein Modell von irgendeiner Anlage oder mittlerweile sind es natürlich computersimulierte Modelle und so weiter und so fort. Dann werden irgendwelche wahnwitzigen Masken ausgedruckt und so weiter und so fort. Ich meine, das sind natürlich alles so Science-Fiction-Techniken, die ihr vermutlich nur entferntesten anwenden könnt. Aber ich finde das halt spannend, dass es trotz allem auch bestimmte Grenzen gibt, dass ihr einfach sagt, ja, wenn wir Phishing-Kampagnen machen, dann sind es eben keine, die irgendwie so einen erpresserischen Charakter haben, weil das ja auch am Ende des Tages, zumindest in meiner Wahrnehmung, dem einen oder anderen ja viel eher auch auffallen würde, dass es hier nicht mit rechten Dingen zugehen kann und dass eine Phishing-Kampagne, wo so ganz schnell viel Druck auch auf vielleicht auf den Mitarbeiter ausgewirkt wird, die wird ja vielleicht am Ende des Tages auch ganz anders wahrgenommen und vielleicht doch der IT gemeldet, so nach dem Motto, hey, ich habe hier eine E-Mail in meinem Postfach, da vergreift sich jemand im Ton. Also es ist ja so ein schmaler Grat zwischen, wie kann ich jemanden bewegen, etwas zu tun, was er eigentlich nicht tun dürfte, sollte. Und auf der anderen Seite aber auch so dieses Rauskitzeln vielleicht dessen so, wie kriege ich denn jetzt den Menschen so gecatcht, dass er tatsächlich auf den Link klickt und damit sozusagen mein Initial Access-Prozess ins Rollen kommt und ich mich quasi, wie ihr sagt, in den produktiven Systemen dann auch entsprechend ausweiten und mich umgucken kann, dass natürlich auch euch in erster Linie nicht darum geht, irgendwelche privaten Daten auf Firmenrechnern zu kontrollieren. Das sollte eigentlich ja jedem klar sein. Ich finde, das ist ein wahnsinnig spannendes Feld und es ist sehr vielfältig, weil auch in der Kürze der Zeit, die wir jetzt schon darüber gesprochen haben, du ja schon ganz viele verschiedene Facetten aufgemacht hast, an denen im Grunde auch ganz unterschiedliche Fähigkeiten zum Einsatz kommen müssen und können. Und zum Abschluss der Folge würde ich gerne noch von dir wissen, wie glaubst du, wird sich dieses Feld weiterentwickeln in den kommenden Jahren? gibt es viele neue Technologien, Stichwort künstliche Intelligenz, die deine Arbeit in Zukunft stärker beeinflussen werden? Oder ist das immer unterschiedlich, je nachdem, ob wir uns im technischen Assessment oder im physischen Assessment bewegen? Wie meinst du, geht's im Bereich Red Teaming in Zukunft weiter?
Das ist ja schon angesprochen. Also klar, Machine Learning, künstliche Intelligenz ist natürlich ein großes Thema, auch im Red Team natürlich. Wie immer ein zweischneidiges Schwert. Die Techniken können natürlich sowohl vom Angreifer als auch vom Verteidiger eingesetzt werden. Da sehen wir schon einige Entwicklungen. Also gerade wenn es jetzt Phishing-Bereich, Social Engineering-Bereich, sind ja extrem viele Deepfakes oder Fake-Videos, Fake-Stimmen-Erzeugung oder Sprachgenerierung, die da natürlich vieles ermöglicht und vieles noch vertrauter macht. Aber auch natürlich auf der defensiven Seite ist natürlich so, dass durch so Mustererkennung die defensiven Lösungen natürlich auch stärker werden. Das heißt auch so initiale Access mit Phishing zum Beispiel, da unregelmäßige Muster zu erkennen, verbessert natürlich auch die Sicherheit und erschwert dann natürlich auch unseren Job in dem Sinne, aber natürlich guterweise auch die Möglichkeiten für Angreifer selbst. Ja. Ich denke, ein anderes großes Thema sind natürlich Regulierungen, wie zum Beispiel DORA und NIS2. Das wird ja immer relevanter und da sehen wir natürlich schon großen Bedarf eben auch am Red Team. Oder sogenannten Threat-Led Penetration Tests, die da auf uns zukommen.
Ja, einfach weil die Unternehmen entsprechend ihre IT-Sicherheit ja auch testen müssen und auf einem gewissen, es ist ja immer die Rede von einem Sicherheitsniveau State of the Art und um das eben rauszufinden, ist denn mein Sicherheitsniveau oder habe ich eine IT-Sicherheitsstrategie im Einsatz, die auf dem aktuellen Stand der Technik basiert und entsprechend sicher ist und je weniger Lücken zu erkennen sind, desto besser. Und ich glaube tatsächlich, dass die Unternehmen aus sich selbst raus gar nicht die Möglichkeiten haben, das alles zu testen, weil am Ende des Tages der Angreifer nur ein kleines Nadelöhr braucht, durch das er schlüpfen kann. Und bei euch geht es ja genau darum, diese Nadelöhre zu finden und auszunutzen und dann eben im Nachgang mit den einzelnen Unternehmen und mit euren Kunden darüber zu sprechen, diese Nadelöhre und Schwachstellen, egal ob das jetzt physischer Natur sind oder technischer Natur, schließen können. Und ja, ich glaube auch, Regulierung wird ein spannendes Thema. Künstliche Intelligenz, da stehen wir meiner Meinung nach immer noch am Anfang dessen, was da grundsätzlich mit möglich sein wird. Und wie du schon gesagt hast, die andere Seite macht ja die gleichen Entwicklungen, beziehungsweise steht ja auch nicht still und macht sich das ja schon zu Genüge zunutze. Ja, vielen, vielen Dank, Sarah, für den spannenden Einblick in das Thema Red Teaming und was es heißt, Unternehmenssicherheit im Bereich IT auf Herz und Nieren zu prüfen und vor allen Dingen auch spannend, was es heißt, tatsächlich sich zu überlegen, überstimmt sozusagen meine Google Earth Recherche mit dem überein, was ich vor Ort dann tatsächlich bei beispielsweise Kontrollsystemen oder Anlagen in Hinterunternehmenszäunen, stimmt das überein oder erwarten mich dann noch andere Überraschungen? Also das ist ja auf jeden Fall, wird es dir sicherlich nicht bei deinen Missionen, auch wenn sie nicht immer möglich, aber doch meistens von vornherein hochspannend sind, da begegnen dir die einen oder anderen Herausforderungen. Ich bin sicher, da kommt noch das eine oder andere, was spannend ist. Vielen Dank. Also wenn euch die Folge gefallen hat, dann freut es mich, wenn ihr ein Abo abschließt und wenn ihr noch was wissen wollt, dann meldet euch über unsere Social Media Kanäle und ansonsten bleibt mir an dieser Stelle nur zu sagen, danke Sarah für deine Zeit und für die spannenden Einblicke. Und euch kann ich wie immer nur sagen, keep calm and get protected. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Danke für die Einladung. Ciao.
Und das war es schon mit der Follow the White Rabbit Folge. Wir hoffen, die Episode konnte euch einige wertvolle Erkenntnisse zum Thema Cybersecurity vermitteln. Folgt dem weißen Kaninchen, um keines unserer zukünftigen Abenteuer zu verpassen. Wir werden mit weiteren Experten sprechen, um euch auch in Zukunft wichtige Einblicke anzubieten. Keep calm and get protected.